Wenn ihr eure Bibeln da habt, dürft ihr die zum vierten Buch Mose aufschlagen. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn ihr auch in euren persönlichen Bibeln mitblättern könnt. Ganz kurz Wiederholung, wo wir uns befinden. Im ersten Buch Mose haben wir gelernt, dass Gott den Menschen perfekt erschaffen hat, in einer perfekten, heilen Welt, und dann, dass durch Unglaube und Rebellion der ersten Menschen Trennung gekommen ist in die Beziehung mit Gott und dann auch miteinander und die ganze Gefallenheit der Schöpfung, Mangel in der Schöpfung, und dann kam gleich die Prophetie auf einen Retter. Und dann hat Gott einen Mann, den Abraham, auserwählt, ihm eine Verheißung gegeben, einen Bund mit ihm geschlossen, hat ihm einen Wundersohn geschenkt im Alter, ihm und der Sarah, den Isaak, und aus seiner Familie Jakob, der Israel genannt wurde, auch seine Söhne, die 12 Stämme, sind nach Ägypten gezogen, und dann zweite Buch Mose haben wir gesehen, wie sie sich in Ägypten aus einer Familie vermehrt haben zu einem Volk von so 2-3 Millionen Menschen. Aber sie waren versklavt. Gott hat Mose berufen als Leiter und hat den Pharao gezwungen, durch Plagen sein Volk ziehen zu lassen. Schlüsselereignis da war das Passafest. Durch das Blut des Lammes hat Gott das Volk verschont vor dem Gericht, und sie wurden befreit, sie konnten ausziehen. Gott hat das Meer geteilt für sein Volk. Er hat sie zum Berg Sinai gebracht. Dort hat er ihnen das Gesetz gegeben, die Gebote, einen Bund mit ihnen geschlossen, auch eine genaue Anleitung gegeben für den Bau des Heiligtums und den Priesterdienst und so weiter. Und dann 3. Mose war ein Handbuch für Priester, das uns gezeigt hat, wie ein unheiliges Volk mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben kann. Auf der Grundlage von einem unschuldigen, stellvertretenden Opfer. In dem Buch geht es um Anbetung, um Opfer, um Feste, um Heiligung, all diese Dinge. Und das bringt uns jetzt zum vierten Buch Mose. Wir sind noch immer am Berg Sinai. Und lass uns mal reinlesen, Kapitel 1. Die ersten paar Verse. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also Anfang des 14. Monats nach dem Auszug sind wir jetzt. Und er sprach: Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alles Männliche nach ihren Köpfen. Von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Also wir haben hier ein Volk von ehemaligen Sklaven, und die sollen in naher Zeit das verheißene Land erobern. Also es ist nötig, sie zu organisieren, es ist nötig, sie zu trainieren, und das beginnt mit der Musterung der kriegstüchtigen Männer. Im Vers 46 sehen wir 603.550 wehrfähige Männer. 4. Mose wird auch Numeri genannt, eben weil es diese Volkszählungen da gibt. Die Lagerordnung wird ihnen auch genau beschrieben. Im Zentrum ist das Bundeszelt, also die Gegenwart Gottes soll im Zentrum sein, so auch in unserem Leben. Und wenn wir uns um Gott drehen, dann findet alles andere in unserem Leben auch seinen rechten Platz. Und es klappt. Wenn ihr das Bild anschaut, sie haben sehr wahrscheinlich in der Form eines Kreuzes, zumindest wenn man es wörtlich nimmt, wie es beschrieben wird, gelagert. Und jedes dieser 4 Lagerblöcke wurde benannt nach einem Stamm, der wahrscheinlich am innersten gelagert hat. Und die jüdische Tradition sagt uns, dass die Wappen, die da auf den Standarten war von diesem Stämmen, dass sie entsprochen haben den Gesichtern der Cherubim in Hesekiel. Also wir wissen, dass Juda, der Löwe aus dem Stamme Juda, ne, durch einen Löwen repräsentiert wurde und so weiter. Und es ist dann auch hier festgelegt, in welcher Reihenfolge sie aufbrechen sollen, wenn sie weiterziehen. Das sehen wir im nächsten Bild, und zwar gegen den Uhrzeigersinn und dann dazwischen immer die Leviten. Habe ich vergessen zu sagen, die Leviten, die haben um die Bundeslade herum gelagert im Zentrum. Und wenn sie wegziehen oder weiterziehen, dann ist immer so eine Abwechslung, Soldatenblock, Leviten wieder Soldaten. Und allen voran gehen die Priester mit der Bundeslade. Kapitel 3 haben wir dann die Zählung der männlichen Leviten, inklusive den Kindern dort, 22.000. Kapitel 4 werden dann diese Aufgaben beim Aufbruch beschrieben. Nur Leviten zwischen 30 und 50 Jahren haben gedient. Und im Vers 48, Kapitel 4, lesen wir, das waren 8.580. Was ist der Punkt da? Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott schenkt Berufungen, er stellt die Stämme, auch Menschen an ihren Platz, gibt ihnen bestimmte Aufgaben. Im Neuen Testament haben wir das Bild von Jesus als dem Haupt, das seine Glieder dirigiert und dorthin stellt, wo er sie gebrauchen möchte. Und wir wollen zufrieden sein mit dem, was Gott uns gibt, und unsere Aufgabe zu seiner Ehre erfüllen. Und wir müssen aufpassen auf Neid, auf Eifersucht, auf Geltungssucht. Das war ein Riesenproblem in Israel, auch in der Welt. Heute ist es ein Problem, und ich würde sagen, durchaus auch in der Gemeinde Jesu. Na, warum darf er predigen und ich nicht? Oder warum wurde er als Älteste berufen und ich nicht? Und so weiter und so fort. Und das drückt sich dann in Machtkämpfen aus, in schlecht über den anderen reden, über Murren und Beschwerden, und das werden wir alles sehen hier in 4. Mose. 8-mal wird uns hier überliefert, dass das Volk gemurrt hat, und letztendlich ist das Murren eine Anklage an Gott. Sie haben sich immer wieder gegen die Leiter aufgelehnt, die immer wieder in Frage gestellt, denen falsche, böse Motivationen unterstellt. Sogar Miriam und Aaron werden wir sehen gegen ihren eigenen Bruder Mose. Und jedes Mal hat es Gottes Gericht nach sich gezogen. Philipper 2, Vers 14 sagt uns, tut alles ohne Murren. Das ist ein wichtiges Wort, glaube ich, auch an uns Deutsche. So sind wir Licht. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben. Also wir sind gerettet, um zu dienen. Also diene Gott, diene deinen Geschwistern mit Freude, mit dankbarem Herzen, tu es gern. Hey, es ist ein Vorrecht, dass wir in Gottes Team sein dürfen. Jeder an seiner Stelle. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester vielleicht eine prominentere Position hat, dann freu dich mit ihnen und bet für sie. Leitung ist auch echt nicht einfach. Also meine Erfahrung ist, auch aus eigener Erfahrung, die, die in der ersten Reihe stehen, die freuen sich, wenn sie mal einen Schritt zurück machen können und einfach mal auf dem Camp oder bei Praiseland oder so deinen kleinen Dienst tun können und die Verantwortung bei den anderen lassen können. Das ist auch echt mal echt schön und entspannend, weil ja, du kannst das nie allen recht machen. Und irgendwie murrt immer irgendwer, wie in Israel. Es hat sich nicht viel verändert, die Menschen haben sich nicht groß verändert. Und Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen beim letzten Abendmahl. Und auch über diese Dinge hier, die wir in 4. Mose lesen, wird uns im 1. Korintherbrief Kapitel 10 gesagt, diese Dinge sind aufgeschrieben zu unserem Vorbild, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren, heißt es da. Kapitel 5 betont die Wichtigkeit von Reinheit. Gott hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das wird uns auch wiederholt im Neuen Testament. Und dann besonders auch Reinheit von Eifersucht. Da gibt es dann ein eigenes Gesetz hier. Denn so zerstören wir Beziehungen. Eifersucht ist zerstörerisch. Kapitel 5 haben wir dann das Nazirea-Gelübde, also besondere Hingabe an den Herrn und den altbekannten Aaron-Segen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Kapitel 7, Gaben der Stammesfürsten zur Einweihung des Heiligtums, also wieder ein Bild für Hingabe, es war freiwillig über den Zehnten hinaus, es war großzügig, das Heiligtum und die dort dienen sollen gut ausgestattet sein. Dann haben wir im Kapitel 8 die Weihe der Leviten für ihren Dienst. Lesen wir mal hier ab Vers 14. Und du sollst die Leviten aus der Mitte der Söhne Israel aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten kommen, um das Zelt der Begegnung zu bedienen. So sollst du sie reinigen und sie als Schwingopfer darbringen. Also praktisch Gott hingeben sozusagen. Denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israel, als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht. Für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israel habe ich sie für mich genommen. Vers 17, denn mir gehört alles, Erstgeborene unter den Söhnen Israels, an Menschen und am Vieh. Also dem Herrn zuerst, der Erstgeborene, das Erste, das Beste vielleicht auch, das Wertvollste, dem Herrn. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Also anstatt, dass der Herr aus jeder Familie den Erstgeborenen für den Dienst an seinem Heiligtum rekrutiert, hat er einen ganzen Stamm dafür ausgesondert. Und zwar den Stamm, der ihm treu geblieben ist, als das Volk diese goldenen Stierbilder gebaut hat. 2. Mose 32 steht das. Ein Stamm auserwählt zum Dienst und die anderen Stämme haben die Leviten dafür freigesetzt, für ihren Dienst, indem sie sie versorgt haben durch den Zehnten. Und ich würde vorschlagen, auch dasselbe Prinzip für heute. Zuerst der Herr, zuerst Gottes Reich, das hat Jesus uns auch gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Auch im Geben, wir geben zuerst das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, in die Spendenbox, Gemeinde überweisen und nicht irgendwie dann das Überbleibsel, falls am Ende noch zufällig was überbleibt. Das ist ein Glaubensschritt, Vertrauensschritt, dass er versorgen wird, aber sucht zuerst das Reich Gottes. Kapitel 9, feiern Sie das zweite Mal Passa nach dem Auszug, dort am Berg Sinai. Und auch das Nachpassa für die, die kultisch unrein waren am Tag des Passafests. Also Gemeinschaft mit Gott wieder, erinnern an das, was er für sie getan hat, erinnern an die Erlösung. Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, betet David in dem Psalm. Und das ist zentral, auch in unserem Leben, das wollen wir unser Leben danach ordnen. Zeit mit Gott, unsere persönliche stille Zeit, Gottesdienst, Abendmahl, dem Herrn im Zentrum. Gott wohnte unter seinem Volk, er hat sie geleitet, tut auch heute noch unsichtbar durch den Heiligen Geist. Damals war es sichtbar in einer Wolkensäule, bei Tag und in einer Feuersäule bei Nacht über dem Allerheiligsten im Heiligtum. Vers 15 lesen wir da weiter. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke des Zeltes die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. Und es war beständig. Die Wolke bedeckte sie und des Nachts war sie wie das Aussehen eines Feuers. Also Gott hat sichtbar in der Mitte seines Volkes gewohnt. Vers 17, und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten sich die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Vers 19, und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Also die wussten nie, wie lange sie lagern werden. Manchmal waren es ein paar Monate, manchmal war es nur ein Tag oder nur zwei Tage. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und dann im Kapitel 10, in den ersten 10 Versen, sehen wir verschiedene Trompeten, Signale, um das Volk zusammenzurufen, zum Aufbruch, auch ein Alarmsignal. Und woran erinnert euch das alles? Ja, so ein bisschen wie Bootcamp, oder? Ein militärisches Training. Sie müssen bereit sein, jederzeit. Sie lernen, gehorsam zu sein. Sie lernen, dem Herrn zu vertrauen, ihm verfügbar zu sein, bereit zu sein, wenn er ruft, egal ob sie es verstehen oder nicht. Wenn der Herr in der Nacht sagt, jetzt geht's weiter, dann stehen sie auf und gehen weiter. Wenn sie einen Tag lagern, dann ist ein Tag. Wenn es ein Monat ist, ein Monat. Und wenn der Herr wieder ruft, ja, Befehle befolgen, dem Herrn folgen, dem Herrn gehorchen. Epheser 6 sagt uns, wir sind in einem geistlichen Kampf gegen Mächte der Finsternis. Ob es uns gefällt oder nicht, wir sind in einem geistlichen Kampf. Und es geht um die Seelen von Menschen. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Und wir müssen diese selben Lektionen lernen von Einheit, von Reinheit, von richtigen Prioritäten, von Glauben, von Vertrauen, von Gehorsam, Hingabe. Das brauchen wir auch als Soldaten Christi, um zu überleben und gute Soldaten zu sein. Wir müssen lernen, sensibel zu sein für das Reden des Heiligen Geistes und dann bereit sein zu folgen. Und dann zweite Teil von Kapitel 10, ab Vers 11 bis 13, da sehen wir den ersten Aufbruch. Jetzt nach einem Jahr ungefähr brechen sie auf, zum ersten Mal in der Marschordnung, die wir schon gesehen haben. Sie haben ungefähr ein Jahr am Berg Sinai gelagert. Zeit der Organisation, Zeit der Vorbereitung. Und jetzt brechen sie auf und ziehen 3 Tagesreisen weit von der Wüste Sinai in die Wüste Paran, also vom Süden der Sinai-Halbinsel Richtung Norden. Wir lesen Kapitel 10 ab Vers 11. Und es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag des Monats, da erhob sich die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses. Und die Söhne Israel brachen auf nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Also sie sind da unten am Berg Sinai. Und jetzt ziehen sie praktisch Richtung Norden Also ganz am Ende werden sie oben in Kadesh Barnea bei der 12 landen. Das ist so die Südgrenze zum verheißenen Land. 5. Mose sagt uns, Kapitel 1, das ist eine Strecke von 11 Tagesreisen. Wenn man da jetzt direkt hochlaufen würde oder reisen würde, sie haben so circa ein Jahr dafür gebraucht. Mit diesen ganzen Trainingseinheiten, ein Jahr Grundausbildung, könnten wir sagen, Training in der Wüste. Und das ist auch in unserem Leben so, gell? Wir wachsen nicht in Zeiten, wo es einfach ist, sondern in Wüstenzeiten. Und ja, wir können Lektionen schneller lernen oder langsamer lernen, je nachdem, wie willig wir sind. Und es ist eigentlich mehr ein Wüstenaufenthalt als eine Wüstenwanderung. Und wir könnten sagen, jetzt beginnt ein neuer Abschnitt hier. Und es folgen jetzt verschiedene Berichte von Ereignissen der Wüste. Nicht unbedingt chronologisch, es sind eher so Schnappschüsse, was passiert ist. Und viele sind nicht positiv. Die haben eigentlich fast alle mit Rebellion zu tun und Versagen des Volkes. Und wie gesagt, all diese Dinge sind zu unserem Vorbild aufgeschrieben, dass wir davon lernen. Kapitel 11, Vers 11. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn, und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn, und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn. Da legte sich das Feuer, und man gab diesem Ort den Namen Taber, das heißt so viel wie brennen, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das ist typisch für hebräische Literatur, so wie bei unseren Tageszeitungen. Zuerst wird kurz zusammengefasst, was passiert ist, und dann geht es weiter in die Details hinein. Und so ist es auch hier. Vers 4. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, wahrscheinlich das Mischvolk, von dem wir gelesen haben, das mit ihnen ausgezogen ist, gierte voller Begierde, und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Also es fängt mit den Weltlichen an, aber Unzufriedenheit ist ansteckend, vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Vers 5 sagen sie, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebel und an den Knoblauch, die ganzen Blähungen. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur das Manna sehen unsere Augen. Also Gott hat sie versorgt, aber sie waren unzufrieden mit Gottes Versorgung, mit dem, was sie gehabt haben. Und es ist so typisch menschlich, glaube ich, so diese selektive Erinnerung. Sie erinnern sich an, oh, was wir da alles gegessen haben und die Zwiebel und der Lauch und hey, sie waren Sklaven. Das haben sie schon wieder irgendwie verdrängt. Und das kann auch uns passieren, ne? Wenn wir irgendwo, wir gewöhnen uns an das, was wir haben und die Erlösung, all das Tolle, was wir haben, und vielleicht sehen wir die Zeit, bevor wir zu Jesus gekommen sind, auch so ein bisschen verklärt. Ja, und was wir da alles getan haben. Naja, Nachfolge ist nicht einfach, aber nein, es war nicht besser damals. Wir waren Sklaven und jetzt sind wir frei. Und naja, dieses ganze Gejammer hat den Pastor Mose an seine psychische Grenzen gebracht. Er hat sich überwältigt gefühlt und jetzt beschwert er sich auch bei Gott und sagt, es ist zu schwer für mich allein. Herr, bring mich um, er ist ausgebrannt. Und Gottes Antwort ist, dass er erstens 70 Älteste ihm zur Seite stellt, auf die er seinen Geist legt, sie gemeinsam leiten können. Und dann zweitens sagt Gott, ich werde ihnen so viel Fleisch geben, dass es für einen ganzen Monat lang, dass es ihnen bei der Nase raushängt. Und Mose reagiert erstens mal mit Unglauben im Vers 21. Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Und er limitiert Gott auf zwei Möglichkeiten, an die er gerade denken kann. Passiert uns auch manchmal. Vers 22, können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fisch des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob ein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und der Herr treibt wieder Wachteln vom Meer her zu ihnen und er tut, was er versprochen hat. Lass uns dem Herrn nicht begrenzen in unserem Denken, lass uns Glauben haben. Und Gott richtet dann aber auch die Gierigen, die Unzufriedenen, die Habsüchtigen im Volk. Habsucht ist Götzendienst, sagt uns der Paulus im Neuen Testament, also keine Kleinigkeit. Kapitel 12, nächste Rebellion, da reden Miriam und Aaron gegen ihren Bruder Mose, weil er eine ausländische Frau genommen hatte. Und vielleicht haben sie sogar recht gehabt in der Sache, vielleicht war das nicht die beste Idee gewesen, aber es war eigentlich nur so ein Vorwand. Sie sind irgendwie eifersüchtig auf Mose, auf seine Position, sind hochmütig. Und sie sagen, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet, nicht auch mit uns? Also auf gut Deutsch, sie sägen an seinem Stuhl. Höre ich von meinen Kindern auch ständig, warum er? Warum nicht ich? So menschlich. Dabei war Mose der demütigste Mensch der Welt, zumindest zu dieser Zeit. Und das Lustige ist, wir wissen es, weil er es uns selbst geschrieben hat. Das finde ich immer wieder lustig, die Stelle. Gott stellt sich hinter seinem Leiter, den er berufen hat. Er weist die Geschwister in die Schranken, schlägt Miriam mit Aussatz, richtet zwischen ihnen und Mose. Er heilt sie aber dann auch auf das Gebet von Mose. Und das bringt uns dann zu Kapitel 13 und 14, da haben wir wieder einen Wendepunkt in diesem Buch, einen wichtigen. Sie sind an der Südgrenze des verheißenen Landes und im Kapitel 13 sendet Gott, beziehungsweise Mose, Gott durch Mose Kundschafter aus, um das verheißene Land auszukundschaften, und zwar einen Kundschafter für jeden Stamm. Die kommen dann nach 40 Tagen zurück und alle von ihnen sagen, das Land ist super fruchtbar, das Land ist so richtig, richtig gut. Aber 10 der Kundschafter sagen, oder alle sagen, ja okay, die Bewohner sind stark, es sind Riesen in dem Land, und 10 der Kundschafter, die Mehrheit, sagen, hey, das ist unmöglich, sie sehen die Umstände, sie haben Angst, sie murren. Und nur 2 von den Kundschaftern, der Josua und der Kaleb, sagen, lasst uns dem Herrn vertrauen, lasst uns das Land einnehmen. Und die 10 anderen haben dem Volk Angst gemacht. Vers 31, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Kapitel 14, Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch das Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen, lass uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefunne, oder vielleicht Jefune, vielleicht war er ein Franzose, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, also sie flehten sie an, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, also ein sehr fruchtbares Land. Nun empört euch nicht gegen den Herrn, rebelliert nicht gegen Gott. Und der Herr wird zornig über diese Rebellion. Und Mose tritt für das Volk ein. Und der Herr, er hört ihn, aber er kündigt eine lange Züchtigung an für ihren Unglauben und ihren Ungehorsam. Diesmal weiter im Vers 22. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in der Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und weil er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Vers 29, und in dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb, der Sohn des Jephunne oder wie immer, und Josua, der Sohn des Nun. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Haben sich selbst wehgetan im Prinzip. Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben und sie haben sie weggeschmissen. Ihr aber, eure Leichen sollen in dieser Wüste fallen. Und eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien tragen, geistlicher Unzucht, Fremdgehen ist hier gemeint, Unglaube, Rebellion gegen Gott, bis eure Leiber in der Wüste umkommen. Nach der Zahl der Tage, die ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je einen Tag für ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang eure Sünden tragen. Und ihr sollt erkennen, was es ist, wenn ich mich abwende. Die härteste, schmerzhafteste Lektion sicher neben dem Exil, was später kommt. Aber auch eine Geschichte von Gottes Geduld und Gnade trotz allem. Gott hat sich gekümmert um das Volk, er hat sie versorgt die ganze Zeit. 5. Mose 8, die Verse 2 bis 7 zeigt uns Gottes Herz und seine Treue. Da schauen sie zurück und Mose hält da eine Predigt, seine letzte große Ansprache sozusagen vor der neuen Generation, die das Land erben soll. Und er sagt, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das ist ein Bild für Jesus übrigens, Johannes 6, im Neuen Testament. Sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Hat Jesus auch zitiert, gell? Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht wie ein Mann seinen Sohn. Erzieht. Okay, das Volk, dem wird Gericht angekündigt, er muss 40 Jahre in der Wüste herumziehen und sterben, die alte Generation. Das Volk ist traurig, aber auch wieder ungehorsam dagegen, gegen die Züchtigung des Herrn. Sie sagen, okay, jetzt wollen wir hinaufziehen gegen unsere Feinde. Und sie werden geschlagen, sie werden verstreut. Und für insgesamt 40 Jahre seit dem Auszug aus Ägypten stecken sie in der Wüste fest. Kapitel 15 haben wir eine Wiederholung von Opfervorschriften und die Bestrafung eines Mannes, der sich nicht an den Sabbat hält, und die Erinnerung an Gottes Gebote. Und dann Kapitel 16, die nächste Rebellion. Es geht nicht viel anders weiter. Die Rebellion von Korach, Datan und Abiram und zusammen mit ihnen 250 Fürsten Israels gegen Mose und Aaron. Waren Leviten, es war so eine anarchistische Bewegung gegen die von Gott eingesetzten Leiter. Vers 3, lesen wir da. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Sie waren Leviten, aber sie wollten auch das Priesteramt ausüben, das Gott dem Aaron und seiner Familie vorbehalten hatte. Eine Rebellion letztlich gegen Gott selbst und seine Ordnung und sein Wort. Und Gott richtet sie mit Feuer vom Himmel, und diese Familie, dieser Anführer, die Erde öffnet sich und verschlingt sie, also total krasse Situation. Gott mag Rebellion nicht. Das werden alle Menschen merken, die Jesus ablehnen auch. Er wird richten. Kapitel 17, das Volk ist sauer gegen Mose und Aaron wegen diesem Gericht, das Gott über sie gebracht hat. Und Gott bestätigt die beiden wieder. Dann Kapitel 18, passend dazu, der Dienst und der Unterhalt der Priester wird da wieder beschrieben. Kapitel 19 haben wir ein Gesetz über das Reinigungswasser, also ein Ritual, wenn jemand kultisch unrein geworden ist, weil er einen Toten berührt hat. Kapitel 20, stirbt dann Miriam. Das Volk hat kein Wasser, das Volk murrt wieder gegen Mose und Aaron und wieder böse Vorwürfe gegen sie, als hätten sie irgendwo sie mit Absicht in diese missliche Lage gebracht, um ihnen zu schaden oder so. Die meinen es echt schlecht. Und Gott sagt zu Mose: Sprich zu dem Felsen und Wasser wird herauskommen. Neues Testament sagt uns, dieser Fels war ein Bild für Jesus. Aber Mose war zornig und er schlägt zweimal mit seinem Stock gegen den Felsen. Und er sagt im Vers 10, Kapitel 20, hört doch ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen herausbringen? Also er hat Gott erstens missrepräsentiert, weil Gott war nicht zornig über das Volk, er wollte ihre Bedürfnisse befriedigen. Und dann zweitens haben sie Gottes Ehre so für sich genommen, haben gesagt, hey, werden wir das nicht? Schaut mal her, wie wir für euch versorgen werden. Und die Konsequenz ist, dass Gott sagt, ihr beide werdet das Volk nicht in das verheißene Land führen. Also Gott hält auch seine Leiter verantwortlich. Und dann stirbt Aaron am Berg Hor im Kapitel 20. Und jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende dieser alten Generation. Mose ist noch übrig, aber die anderen sind so ziemlich ausgestorben und sie sind jetzt wieder an der Grenze zum verheißenen Land, also fast 40 Jahre später jetzt. Und dann ab Kapitel 21 beginnen sie, das Land östlich vom Jordan einzunehmen. Schauen wir uns noch einmal das Bild an. Das nächste. Also, nee, kannst du das vorherige Bild nochmal rein? Genau hier. Also sie sind hier einmal nach Kadesh gezogen und dann haben sie mal so eine Ehrenrunde gedreht für 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt sind sie da unten und fangen an, hier das Land östlich vom Jordan zu erobern. Kapitel 21 sehen wir die ersten Siege. Sie umgehen Moab, vielleicht kannst du jetzt das nächste Bild reinmachen. Moab, wollte sie nicht durchziehen lassen. Sie kommen von hier unten, umgehen das Land Moab und kämpfen dann gegen die Amoriter, einmal mit dem König Sihon hier im Süden, nordöstlich vom Toten Meer, und dann die Amoriter oben unter dem König Og, so Golanhöhen östlich von See Genezareth. Aber auch da sehen wir wieder Murren und Gericht. Im Vers 4 lesen wir nämlich: Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose: Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. So eine Standartenstange, eigentlich ein Kreuz. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Brose, das ist ein Metall, was symbolisch ist für Gericht. Schlange natürlich für Sünde, für das Böse. Und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf die eherne Schlange, so blieb er am Leben. Also wir haben hier ein Bild für Sünde, die an einem Kreuz gerichtet wird. Und wenn jetzt einer gebissen wurde und im Glauben auf dieses Bild geschaut hat, dann ist er geheilt worden. Und ich kann mir vorstellen, es hat viele gegeben damals, die gesagt haben: Was ist denn das für ein Quatsch? Ja? Also dieses Bild anschauen, wie wird mich das retten, wie wird mich das heilen? Und sie haben gezweifelt und vielleicht sogar lächerlich gemacht und sind gestorben dabei. Und andere haben einfach angenommen diesen Weg, den Gott bereitet hat, und haben im Glauben aufgesehen. Und sie sind geheilt, sie sind gerettet worden. Und das ist natürlich ein extrem starkes Bild, was wir haben. Und sehr interessant, weil Jesus es im Neuen Testament zitiert. In Johannes 3, da hat er zu Nikodemus gesagt, dem Pharisäer, dem Ratsherrn, der zu ihm gekommen ist bei Nacht und ihn gefragt hat. Und er hat ihm gesagt: Du musst geistlich geboren werden durch den Heiligen Geist. Und Nikodemus hat gefragt: Wie kann das geschehen? Und Jesus hat ihm geantwortet: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also Jesus, der für uns selbst zur Sünde wurde am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen oder einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kapitel 22 bis 24, wenn wir jetzt nicht groß reinlesen, da haben wir den schrägsten Vogel oder einen der schrägsten Vögel in der Bibel, den Propheten Bileam. Der wurde von dem Moabiterkönig Balak angeheuert, um von einem Berg hinunter das Volk Israel zu verfluchen. Wie wir auf der Karte gesehen haben, Moab war jetzt zwischen den eroberten Gebieten schon, und die haben natürlich ganz klar Angst gehabt. Aber der Bileam, der sieht sie lagern in der Form eines Kreuzes wahrscheinlich, und er kann nur Segen aussprechen über das Volk von Gott. Und das ist auch so schön, oder? Die Gnade Gottes, der Segen Gottes, der von oben ausgesprochen wird, während das Volk unten eigentlich ziemlich rebellisch ist und eine ziemlich schlechte Einstellung hatte. Wirklich die Gnade Gottes sehen wir da auch. Und wahrscheinlich kennt ihr alle diese abgefahrene Geschichte, wo der Esel angefangen hat, zu Bileam zu sprechen. Das finde ich nicht mal das Außergewöhnlichste. Das Verrückteste ist, dass der Bileam antwortet und mit dem Esel redet. Aber ich glaube, eine Anwendung für uns ist, Gott kann durch jeden zu dir sprechen, durch jeden Esel, auch durch mich. Ja, vielleicht denkst du manchmal, okay, oh nee, jetzt predigt der Günther heute schon wieder. Was kann Gott schon da zu mir sprechen? Aber Gott kann durch jeden reden, wenn wir offene Herzen haben. Aber offensichtlich hat der Bileam dem Balak einen Tipp gegeben, dass es einen Weg gibt, um Israel zu schwächen. Und das ist, sie von Gott wegzubringen. Wenn sie gegen Gott rebellieren, dann werden sie selber Gottes Gericht über sich bringen. Und sie haben ihre schönen jungen Mädels zu den Israeliten gesandt. Hallo Jungs, hey, wir haben eine Party für unseren Gott, den Baal. Ist ziemlich heiß, wie wir den anbeten. Und haben die verführt. Und sie haben sich den Götzen zugewandt. Deswegen im Kapitel 25 lesen wir davon, Vers 1, das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das waren so ziemlich unmoralische Orgien. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Also selbe Taktik, die der Feind heute auch noch versucht. Oft kommen die Versuchungen ja in einer schönen Verpackung erstmal. Appelliert an unser Fleisch. Und Gott beginnt das Volk zu richten mit einer Plage. Und der Priester Pinhas, der stoppt das Ganze dann und rettet Israel, indem er beherzt eingreift und so ein Pärchen mitten bei ihrer Unzucht mit einem Speer durchbohrt. Und wirklich, das ist der einzige Weg, mit unserem Fleisch umzugehen. Es muss ans Kreuz, es muss durchbohrt werden, es muss gekreuzigt werden. Kein Kompromiss mit Sünde. Kapitel 26 bis 36, so zum Abschluss Vorbereitung für das verheißene Land. Kapitel 26, Musterung der neuen Generation. Kapitel 27 wird Josua eingesetzt als Nachfolger von Mose. Kapitel 28 und 29, da erinnert er sie an wichtige Opfer und Feste. Kapitel 30 erinnert sie daran, dass es wichtig ist, dass sie ihr Wort halten, ihre Gelübde halten. Kapitel 31, Kampf gegen Midian. Und dann Kapitel 32, Verteilung des eroberten Ostjordanlandes an die Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Kapitel 33, nochmal ein Rückblick auf die Route der 40-jährigen Wanderung in der Wüste. Kapitel 34, die Grenzen des verheißenen Landes auf der westlichen Seite des Jordans, das sie erobern werden, wie das an die restlichen 9 Stämme verteilt werden soll. Kapitel 35, Städte der Leviten, inklusive der Zufluchtsstädte, in die Totschläger fliehen konnten, die also jetzt unabsichtlich jemanden ums Leben gebracht haben, damit sie dort einen fairen Prozess haben in dieser Zufluchtsstadt. Kapitel 36, das Gesetz für Erbtöchter, falls eine Familie keine Söhne hat. Also Numeri, 4. Mose, die Wanderung durch die Wüste. Numeri deswegen, weil es 2 Volkszählungen gibt. Eine am Anfang, die alte Generation, und eine am Ende, an der Grenze zum verheißenen Land, Kapitel 26, die neue Generation. Die alte Generation unter Mose, der das Gesetz ja auch repräsentiert, konnte durch ihren Unglauben und ihren Ungehorsam nicht hineingehen. Und wirklich keiner kann das Gesetz halten, gell? Aber die neue Generation, die im Glauben trainiert ist, wird unter Josua, heißt also viel wie Jesus. Josua, Jesus ist derselbe Name im Neuen Testament Gott rettet, das Land im Vertrauen auf Gott einnehmen können. Das war das vierte Buch Mose. Lieber Vater, danke, dass diese Dinge geschehen sind zu unserem Vorbild. Und wow, wie viele Stellen ich mich erkennen kann in diesem Buch und wie viel wir lernen können über Vertrauen, über Gehorsam auch, aber auch, dass wir nicht murren, nicht beschweren, uns nicht auflehnen. Lehre du uns und leite uns, Herr, dass wir dich im Zentrum behalten, dass wir verfügbar bleiben und ja, mehre und stärke du unseren Glauben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.